Sollte es noch Männer geben, für die Frauen am Arbeitsplatz vor allem schmückendes Beiwerk sind, dann wird es für die in Zukunft wohl noch ungemütlicher. Denn Union und SPD haben sich bei ihren Koalitionsverhandlungen grundsätzlich auf eine Frauenquote in den Führungsetagen der Wirtschaft geeinigt, nach jahrzehntelangen Auseinandersetzungen. Und obendrein soll es auch noch einen Anspruch geben, auf eine Vollzeitstelle zurückzukehren, wenn man zuvor wegen Kindern nur Teilzeit gearbeitet hat. Auch das dürfte es Frauen erleichtern, im Unternehmen nach oben zu kommen. Wir nehmen diese Entwicklung zum Anlass, uns mal grundsätzlich mit Frauen in Führungspositionen zu beschäftigen. Wie verändern sie Firmenkultur und Arbeitsleben? Wie profitieren womöglich sogar auch die Männer davon? Unter dem schönen Titel Faktor Frau: Sind männliche Chefs ein Auslaufmodell? Spricht darüber jetzt Jutta Prediger mit ihren Gästen im Notizbuch Freitagsforum.
Und ich begrüße meine Gäste. Marion Weiß-Kenter, sie ist Kommunikationstrainerin und sie arbeitet mit Vorständen aus großen deutschen Unternehmen zusammen. Und sie meint, Frauen müssen den Mann in sich entdecken und?
Die Männer müssen das Feminine in sich entdecken.
Und dann sind wir am Ziel?
Dann weiß ich nicht, ob wir ans Ziel kommen, aber dann ist es auf jeden Fall so, dass die Geschlechter sich nicht mehr in Rollen begegnen und das Methodische nicht mehr Überhand gewinnt.
Zugeschaltet von einer Geschäftsreise in Berlin ist uns die Unternehmerin Eva-Maria Röhr aus Bad Kissingen. Seit 35 Jahren hat sie den Versandhandel dort für Dentalbedarf, eine Firma, die etwas über 250 Angestellte hat und einen Frauenanteil von über 2/3. Außerdem ist Frau Röhr die Vorsitzende des Vereins Total Equality, der Prädikate für chancengerechte Personalpolitik vergibt. Frau Röhr, das Thema Frauenquote war für manche wider Erwarten ein großes in den Koalitionsverhandlungen bis jetzt. Es heißt, man sei sich einig, die Quote soll kommen, sie soll verbindlich sein. Aber ob jetzt Flexi oder nicht, das weiß man noch nicht so genau. Sind Sie zufrieden?
Nein, ich bin gar nicht zufrieden, weil ich grundsätzlich weiterhin vielleicht etwas idealistisch glaube, dass auch Organisationen lernfähig sind und erkennen, dass wir die Zukunft gemeinsam erfolgreich nur dann gewinnen, wenn beide Geschlechter an diesem Erfolg mitwirken.
Aber Quote ist doch gut.
Die Quote bei DAX-Unternehmen, das sind bekanntlich nur 30, verändert eine Gesellschaft nicht. Das hat nur Signalwirkung. Und ich denke, wir sollten rangehen, dass wir die Unternehmen, die Organisationen, auch eine Rundfunkanstalt auffordern, dass sie sich selbst Ziele setzen sollen. Und dann können sie berücksichtigen, wo sie herkommen und wo sie hinwollen. Und dann sollten sie diese Ziele transparent machen.
Das werden wir gleich noch vertiefen. Wir haben einen Forscher in der Runde, Dr. Andreas Böß vom Institut für sozialwissenschaftliche Forschung hier in München. Und er weiß, was in großen deutschen Unternehmen derzeit abläuft. Denn er hat gerade eine mehrjährige Studie beendet. Also er hat das nicht alleine gemacht, aber er hat sie geleitet. Er hat viele Interviews geführt und ein Buch über Karrierechancen von Frauen gerade herausgebracht. Herr Böß, Ihre These ist, Frauen macht Karriere jetzt oder nie. Warum?
Naja, das war schon für uns alle ein sehr überraschendes Ergebnis. Als wir aus den Unternehmen kamen, haben wir gesehen, was da im Moment tatsächlich entstanden ist, ist ein historischer Möglichkeitsraum. Also eine Chance, in der wir tatsächlich das Thema Geschlechtergerechtigkeit in den Unternehmen in einer neuen Art und Weise auf die Agenda setzen können. Und ich glaube, dass diese Chance, dass das ein Zeitfenster ist von ein paar Jahren, wo tatsächlich es möglich ist, besser Karriere zu machen für Frauen, als das bisher in den Jahrzehnten davor der Fall war.
Wie ist denn Ihre Beobachtung, Frau Röhr?
Ich sehe das ähnlich wie Herr Dr. Böß. Wir wissen, dass wir seit Mitte der 80er Jahre so hohe Studienabgängerinnen, Absolventinnen haben, häufig sogar mit besseren Studienabschlüssen, sodass es an der Qualifikation der Frau ja nicht liegt. Und wenn jetzt die Rahmenbedingungen innerhalb der Gesellschaft und vor allen Dingen der Organisationen positiv für die Frauen sind, dann sehe ich wirklich wunderbare Möglichkeiten, diesen Raum jetzt neu zu füllen und die Gesellschaft der Zukunft gemeinsam zu erfinden.
Also jetzt ist eine gute Zeit, sagen Sie auch. Mhm. Frau Weiß-Kenter, Sie trainieren die ganz hohe Führungsetage in vielen großen Unternehmen. Wir wollen jetzt keine Namen nennen. Da sitzen viele Männer, auch reiferen Alters. Ist diese Beobachtung, dass die Frauen jetzt eine Chance haben, Karriere zu machen, auch was, was da oben schon angekommen ist oder was Sie da spüren?
Teilweise. Also sagen wir es mal so. Ich habe das so erfahren, dass man als Frau im mittleren Management eigentlich immer eine Chance hatte. wenn man flexibel war und die persönliche Einstellung dazu gestimmt hat und die Leute gemerkt haben, die hat Drive, die ist pushy, die möchte das. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen differenzieren. Mittleres Management, also reden wir von einer Teamleitung, einer Gruppenleitung oder reden wir von einem Aufsichtsratsposten? Im Aufsichtsrat oder im Vorstand ist es angekommen, dass weibliche Elemente gut tun. Also wenn man Führung definieren würde, dann hat man Ziele, dann sollte man sie umsetzen und dann sollte man nachfassen. Tendenziell habe ich das in den oberen Ebenen eigentlich nur so erlebt, dass es sich auf die Ziele reduziert hat. Dadurch, dass meine Erfahrung war, dass Frauen tendenziell eher prozessorientierter arbeiten und Männer eher ergebnisorientiert, wäre das eine schöne Mischung. Also das wäre was, was ich mir wünschen würde, dass die beiden mehr zusammenarbeiten. Und
aber da oben waren noch keine Frauen?
Noch keine, nein. Also die Frauen, die dann da sind, also Friede Springer oder eine Frau Fürstenberg-Dussmann, die kamen durch ihre Männer dahin. Also das klingt jetzt ein bisschen böse. Tatsächlich ist es aber so, dass sie nicht durch ihre Leistung aus eigener Kraft dorthin gekommen sind. Das hätten sie wahrscheinlich nicht geschafft. Also wenn man jetzt eine Frau Fürstenberg-Dussmann anschaut, das sagt sie ja selber, die ist Schauspielerin, Innenarchitektin, danach war sie Hausfrau. Wenn die sich jetzt dafür bewerben würde bei einem Personalchef oder irgendwie bei einem Headhunter, dann hätte die natürlich bombige Chancen. Ja? Also ich denke nicht, dass das die erste Wahl wäre.
Also ja. Sie meinen mit bombig, das meinen Sie ironisch. Die
das
hätte überhaupt keine
natürlich,
Chance.
Das
Sagen
meine
Sie,
ich
was
natürlich
haben Sie gemacht
ironisch.
In wie vielen Unternehmen waren Sie schon? Wo waren Sie auf der Welt und schon wäre Sie unten durchgefallen?
Ja, also ich sage jetzt mal, Knockout-Kriterium ist schon, also ein Jahr Elternzeit ist schon Knockout-Kriterium für einen Spitzenposten.
Mhm. Frau Röhr, ich habe Sie im Kopfhörer gehört, zustimmend, weil Sie sind ja in ganz vielen Unternehmen immer wieder verflochten, auch gerade mit den Frauenkarrieren. Unterstreichen Sie diese Beobachtung?
Also ich denke, es bewegt sich viel. Ich bin ja jetzt aktiv mit dem von mir gegründeten Verein Total Equality Deutschland seit fast 20 Jahren. Und da kann man schon sehen, dass sich sehr viel geändert hat. Aber man muss es ja im Kontext der gesamtgesellschaftlichen Veränderung sehen. Und ich finde es wunderbar, dass auch bei sehr vielen Männern, auch auf der Top-Führungsebene, Abschied genommen wird, partiell oder sogar nachhaltig von dem linearen Modell der Erwerbsfähigkeit und dass auch Männer sagen, nein, das Leben kann nicht daraus bestehen, dass ich nach dem Studium einen Job bekomme und dann mit 65 Jahren plötzlich den Griffel fallen lasse und dazwischen arbeite ich zum Anschlag.
Mhm. Also linear heißt ohne Pausen.
Richtig. Man kann das mit dem Begriff Kaminkarriere bezeichnen. Die Frauen brauchen sowieso wegen der Tatsache, dass sie die Familienphase in der Regel haben wollen, die brauchen die andere Flexibilität. Und wenn die Männer diese Flexibilität für sich selbst entdecken und beide auf der Ebene zusammenkommen, die Frauen wollen Karriere, das wissen wir. Die Männer wollen Karriere und jetzt müssen sie beide sich zusammenfinden, um den Möglichkeitsraum eben zu schaffen. Also ich will ganz schnell noch einen Satz. Mhm. Vor 20 Jahren bin ich durch die Republik getingelt und habe Vorträge gehalten über Führen in Teilzeit. Und da hatte ich in der Regel dann Auditorien, die bestanden zu 95% aus Männern. Und ich merkte, dass wenn ich darüber redete, dass man mir zuhören musste, weil man dahin geschickt worden war und dass die Männer froh waren, wenn es endlich vorbei war. Mhm. Und wenn ich jetzt beobachte, was sich in den letzten 2-3 Jahren tut, dann sehen wir gerade, dass genau dieses Führen in Teilzeit ein Wunsch wird, der nicht nur von den Frauen kommt, sondern der insgesamt als eine der Möglichkeiten, ich sage nicht die, aber eine der Möglichkeiten besteht, damit eben nicht der Karriereknick bei den Frauen kommt, wenn dann die Familienphase beginnt.
Aber Sie haben ja mit ganz viel Personalverantwortlichen auch gesprochen in großen Unternehmen. Hat da vielleicht jetzt auch so ein Umdenken eingesetzt, weil viele Frauen jetzt diese Verantwortung haben und die was anderes mitbringen in den Job an Erfahrung?
Ja und nein. Also das ist tatsächlich die Beobachtung, die wir gemacht haben, ist auch, also das Aktivitätsniveau in den deutschen Unternehmen ist deutlich nach oben gegangen. Es wird viel, viel mehr getan als in den Jahren davor. Das hat was damit zu tun, würde ich sagen, zunächst mal, was eben schon angesprochen wurde von Frau Röhr, dass sehr, sehr viele hochqualifizierte Frauen mittlerweile auf dem Arbeitsmarkt sind. Und das ist ja ein Anachronismus, einfach zu sagen, die haben jetzt keine Chance, nur weil sie Frauen sind. Ja? Und das andere ist, in den Unternehmen selbst findet ein Umbruch im Moment statt. Das ist etwas, das müssen wir sehen, das ist ganz, ganz wichtig. Also allein zum Beispiel die ganze Problematik neue Informations- und Kommunikationstechnologien. Es ist nicht mehr diese ganze, ich sage jetzt mal, Muskelmasse als wichtiges Qualitätskriterium
gefordert. Ja, das haben wir doch schon lange nicht mehr.
Naja, das ist aber in vielen Unternehmen selbst, im Ingenieursbereich, spielt das immer noch sehr stark in der Kultur eine Rolle.
Das heißt, es kommt den Frauen zugute?
Das kommt den Frauen zugute und ich glaube auch, dass den Frauen zugute kommt, dass heutzutage nicht mehr vom einzelnen Fürsten im Reich entschieden wird, wer kommt hoch und wer kommt nicht hoch. Dass es also versachlichtere Verfahren gibt, wo man versucht zu entscheiden, wer ist die Beste oder der Beste und dass dabei mehrere die Köpfe zusammenstecken. Das ist für Frauen, glaube ich, ein wichtiges Thema mittlerweile geworden. Aber ich würde trotzdem sagen, es ist viel Bewegung reingekommen, aber diese Bewegung hat viel mit Politik zu tun, würde ich behaupten. Also unsere Beobachtung ist seit 2010, und das ist im Grunde genommen der Quotenvorstoß der Deutschen Telekom gewesen. Mhm. Seitdem ist das Thema in den oberen Chefetagen, insbesondere bei den DAX-Unternehmen, die in der Öffentlichkeit natürlich stehen und die beobachtet werden. Seitdem wird gefragt, was können wir tun, was müssen wir tun und wie kommen wir jetzt in der Frage wirklich weiter.
Aber ist das ein ehrliches Anliegen der Firmen oder ist das nur so eine PR-Masche, um auf den Zug aufzuspringen?
Darf ich da mal? Herr Sattelberger hat natürlich in wunderbarer Weise dieses Thema.
Der Ex-Personalvorstand
der Telekom. Der hat in wunderbarer Weise PR betrieben und endlich mal hat eben ein Mann das Thema zu seinem Thema gemacht. Und das ist genau zu diesem Zeit passiert und das hat natürlich Bewegung ins Thema gebracht und das hat soweit nicht geschadet. Nur, wie ich vorhin schon sagte, wenn 30 Unternehmen plötzlich auch durch öffentlichen Druck gezwungen werden, etwas zu verändern und sowohl im Vorstand wie in den Aufsichtsräten Frauen designieren, dann ändert das diese Gesellschaft nicht, denn wir haben in Deutschland etwa 3 Millionen Betriebe. Und der Mittelstand ist der, bei dem wir, glaube ich, eine große Heterogenität in den Ausgangssituationen, in den Einstellungen und ja in der Liberalität der Rahmenbedingungen auch haben.
Das heißt, im Mittelstand geht mehr
für Frauen. Mittelstand. Ja, aber dort muss man hinschauen und deswegen, da wir jetzt nicht den Mittelstand sagen können, eine Quote muss sein im 20-Mann-Mitarbeiterinnen-Betrieb, müssen wir eine Lösung finden, wie wir die gesamte Gesellschaft begeistern.
Also ich würde es nach wie vor ganz gerne differenzieren, weil ich finde, das wechselt ständig zwischen der höchsten Führungsebene und dem mittleren Management. Und das ist, also ich habe das in der Praxis wirklich tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich erlebt. Also tatsächlich, wie Sie das beschreiben, Frau Röhr, ist es so, dass Führen in Teilzeit da auch sehr, sehr gut möglich ist. Ich kenne da sehr viele Unternehmen.
Wo ist jetzt da?
Führen in Teilzeit im Mittelstand. Im Mittelstand. Da sind die wirklich teilweise sehr innovativ, also sehr familienfreundlich auch. Es werden Familienunternehmen, die Kindergärten sponsern, aus der Taufe gehoben. Da gibt es Modelle, wie man sich abwechseln kann. Da gibt es Gleitzeitregelungen. Da gibt es die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten. Also diese Möglichkeiten sind im Mittelstand eher gegeben. Wenn wir jetzt aber von einem Aufsichtsposten oder einem Vorstandsposten reden, dann wir sind tatsächlich an einem spannenden Moment, weil die jetzt Vorstand sind, die sind vielleicht so 85 ins Berufsleben getreten. Also die sind jetzt dann zwischen 58 und 60. Und zu dem Zeitpunkt war einfach, und das spielt auch eine Rolle, die persönliche Einstellung eine andere. Da war es einfach so, dass die Frau tendenziell eher zu Hause war und die Kinder versorgt hat und der Mann ging arbeiten, weil er einfach besser ausgebildet war und mehr Chancen hatte und auch mehr verdient hat. Jetzt ändert sich das langsam, weil es gehen ja auch ein paar in Rente und es kommen ein paar andere nach. Und es steht natürlich, wie die Sendung auch heißt, der Faktor Frau zur Debatte, weil es ist ein Wirtschaftsfaktor. Also da steht ja auch was dahinter, auch ein politisches
Interesse. Sind in diesen großen, oder sagen wir mal, bei den großen Unternehmen die männlichen Chefs bald Auslaufmodelle? Weil den Titel haben wir gewählt.
Nein, ich finde überhaupt nicht, dass es Auslaufmodelle sind. Also ich stimme der Frau Röhr vollkommen zu. Ich finde, dass man könnte voneinander lernen und man könnte zusammen was Großartiges schaffen. Also es ist ein sehr, sehr schönes Zeitfenster. Wenn man das nutzen würde, dann kann man wirklich Führung komplett neu definieren. Gerade familienfreundlich und eben gut fürs Unternehmen.
Kann man zusammenfassen, dass im Mittelstand jetzt schon ganz vieles geht von flexiblen Arbeitszeitmodellen, wovon in Großindustrie noch gar nicht die Rede ist? Kann man das so sagen?
Das würde ich so sicher nicht sagen.
Sie sind Mittelständlerin, warum nicht?
Nein, weil ich glaube, ich habe vorhin den Begriff Heterogenität gewählt, den will ich noch mal verwenden, dass dort die Situation je nach Branche, je nach Standort, je nach Qualifikationsniveau, je nach Umfeld sehr, sehr unterschiedlich sind. Also es gibt sicher revolutionär innovative Mittelständler.
Mhm. Und es Sie gibt, sind so eine.
Ich hoffe das.
Sie stellen also, hauptsächlich Frauen ein.
Nein, ich finde das einfach toll, eben nicht nur eine These zu haben, warum die Dinge sind, wie sie sind, sondern die Gegenthese, warum man sie nicht auch anders macht und mal andere Dinge zulässt. Erstmal im Kopf und dann eben auch in der Tat. Weil das verändert die Gesellschaft. Und diese atemberaubenden Innovationen, die durch das Internet primär und die IT entstanden sind, die verändern unser Leben insgesamt.
Aber genau. Da weiß ich jetzt von Ihnen, dass Sie ein Nachwuchsproblem haben, weil in Ihrer IT-Sparte Sie kaum Frauen haben.
Nee. Ich trenne IT, also die reine Programmierung, und neue Medien.
Okay.
Mhm. Und bei der normalen Programmierung ist das ganz bunt gemischt, da ist der Frauenanteil gut. Aber bei den neuen Medien, was ich nicht genau weiß, sind es in der Tat überwiegend junge Männer.
Ich würde ganz gerne diesen Punkt nochmal mit dem Mittelstand nochmal diskutieren, weil ich finde, natürlich ist es erstmal so, vom Mittelstand her, wenn man die Zahlen uns anschauen, ja, dann kann man im Grunde genommen sagen, je höher die Stelle dotiert, desto geringer ist der Frauenanteil. Mit anderen Worten, wir haben durchaus im Mittelstand einen höheren Anteil von Frauen in Führungspositionen als in den oberen DAX-Unternehmen. Und dementsprechend, sage ich mal, ist das Problem auch gerade bei den DAX-Unternehmen am dringlichsten, dass die da auch in irgendeiner Weise in die Puschen kommen. Trotzdem würde ich auch die Heterogenitätsthese von Frau Röhr, die würde ich teilen. Der Mittelstand ist extrem heterogen. Also wir haben jetzt beispielsweise in einer Sparkasse im Taunus, die machen wahnsinnig viel für das Thema. Und die treiben das Thema jetzt auch bis hin, dass die sagen, auch im Vorstand muss es möglich sein, mit 80% Teilzeit zu arbeiten.
Machen die das aus voller Überzeugung oder weil sie auf den Zug aufspringen? Nochmal
die machen es aus voller Überzeugung. Also erstmal, da ist ein neuer Vorstandsvorsitzender reingekommen. Das ist ein vergleichsweise junger Mann, da merkt man, da kommt auch eine neue Riege von Männern in die oberen Führungsetagen und der hat das Thema anders auf dem Zettel als sein Vorgänger. Mhm. Und das Zweite ist, die sind auf einem Arbeitsmarkt unterwegs, Rhein-Main, wo natürlich die großen Banken mehr oder weniger natürlich die Arbeitsbedingungen und die Wettbewerbsbedingungen dominieren. Und wenn sie sich da als mittelständische Bank behaupten wollen, dann brauchen sie ein ganz anderes Konzept, wie sie die Leute binden. Und da spielt das ganze Thema...
Meinen Sie die Mitarbeiter oder die Kunden binden?
Sowohl beides. Aber in dem Moment geht es natürlich vor allen Dingen darum, die müssen sich darüber Gedanken machen, auch mit Blick auf den demografischen Wandel. Wie kriegen wir in Zukunft die qualifizierten Arbeitskräfte zu uns in die Bank, die dann auch dauerhaft sich entwickeln wollen?
Und da braucht man Frauen.
Und da ist das Thema Frauen natürlich wichtig, klar.
Ja, aber ist genau das, da kriege ich so das innerliche Zittern. Weil als Arbeitsmarktreserve bin ich mir viel zu schade. Ja, ich bin nämlich gut.
Und Sie sind schon 69, wenn ich das verraten darf.
Stimmt, ja. Und Frau Röhr, ich werde arbeiten bis 85 oder so, weil das ist normal. Ne? Mhm. Aber ich wollte nur sagen, ich verstehe sehr wohl, und es ist ja zu billigen, wenn in einer Gesellschaft Arbeitskräftemangel ist, dass man plötzlich als stille Reserve die Frauen auch noch entdeckt. Nur ich möchte den Fokus auf die Frauen und Männer, wie Sie, Frau Weiskender, das auch gesagt haben. Wir müssen beiden Geschlechtern eine Komplementarität zugestehen, damit sie die Gesellschaft gestalten. Im Unternehmen, in der Politik, in der Bildung, überall.
Frau Weiskenter, was sagen Sie denn diesen hohen Managern, die Sie trainieren in Ihren Workshops, in Ihren Kursen? Warum braucht es Frauen im Team? Sie müssen das ja auch verkaufen. Muss ja auch wirtschaftlich klingen.
Das muss wirtschaftlich klingen, aber tatsächlich habe ich keinen Vorstand in einem Workshop.
Die brauchen sowas nicht.
Die glauben, die brauchen es nicht.
Genau, und wenn sie es brauchen, dann machen sie keinen Workshop, sondern machen es in Einzelcoaching, weil da kann man dann
keiner mit.
Genau, da kann man dann ohne Konsequenzen sprechen. Und das tun die dann auch. Bei all dem, was wir uns ausdenken, geht es halt immer um Emotionen, um Befindlichkeiten und die werden natürlich gerade auf den oberen Ebenen immer sehr stark ausgeblendet. Mhm. Was ich so erlebt habe, ist, dass die Menschen dort unter einem sehr, sehr starken Druck stehen und das mit Härte ausgleichen. Und das hat tatsächlich auch Konsequenzen auf die Gesellschaft, wie Sie, Frau Röhr, richtig
bemerkt haben. Was haben jetzt die Männer davon, die harten Jungs, wenn mehr Frauen im Team sind?
Dass sie auch das Feminine in sich entdecken dürfen und mit Härte kommt man nicht weiter. Also ich meine, die Zahlen belegen es ja. Also es gibt einen Haufen Burnout, es gibt einen Haufen Kranke, es gibt einen Haufen Leute, die Beratungsstellen aufsuchen müssen. Nach 2 Jahren spätestens braucht man dann den nächsten Job. Das funktioniert so nicht schlichtweg.
Wann merken die Männer das, dass diese Gefahr da ist? Wenn sie selber schon mal geschwächelt haben oder sind die Jüngeren eh schon anders gepolt?
Naja, sagen wir es mal so, ich glaube tatsächlich, dass ein Wandel stattfindet. Also, dass die Jüngeren anders aufwachsen. Also, die Älteren, die dürfen keine Fehler machen. Also, als ich angefangen habe, habe ich das so erlebt. Also, Vorstand war so, dass man, wenn man einen Vortrag gehalten hat, dann waren die Tische vorgeordnet.
Jetzt doch Vorstand?
Ja, wenn man eine Präsentation hält. Also wenn man eine Präsentation hält und erstmal erklärt, was man denn sich fürs Unternehmen vorstellen könnte. Dann war das so geordnet, dass sämtliche Leute, die damit betraut waren, vor einem saßen. Und das war dann wirklich so eine Reihe und da war eine Tischreihe und dahinter stand man dann. Und ich hatte mich, als ich angefangen habe, habe ich mir erlaubt, diese Tische zur Seite zu schieben. Und dann hatte mich erstmal angeschnauzt, wer hat sich erdreistet, diese Tische wegzuräumen? Und das war einfach ganz klar. Also es war einfach, einer im Team hat das Sagen oder das ist der Chef, das war dann ganz klar. Und es war einfach nicht gewünscht, dass die Leute sozusagen miteinander in Interaktion treten. So war das vor 10 Jahren, sage ich jetzt mal. Und das hat sich tatsächlich sehr, sehr viel mehr verändert, dass es nicht diese One-Man-Show mehr ist, der das Sagen hat und an den man sich dann adressiert, sondern dass es tatsächlich mehr in der Gruppe funktioniert, dass man sich mehr öffnet. Das hat sich verändert.
Okay, die Frauen verändern das Klima in Sitzungen, das kann ich mir gut vorstellen. Aber warum geht es den Männern gesundheitlich besser, wenn mehr Frauen im Team sind?
Weil sie weicher sein dürfen, weil sie sich mal einen Fehler erlauben dürfen. Ich glaube, es geht darum, dass die Härte daraus resultiert, dass man denkt, keine Fehler machen zu dürfen. Und das wird ja auch belegt. Also jede kleinste Kleinigkeit wird sanktioniert. Und das führt eben dazu, dass Fehler gedeckelt werden und dass man eben nicht daraus lernt. Und dann beklagen alle, dass es keinen Nachwuchs gibt und dass es kein erfahrungsbasiertes Wissen mehr gibt.
Ja,
Erfahrungen basieren aber auf Fehlern.
Ja, vielleicht haben auch viele Frauen einfach keine Lust, eine 60-Stunden-Arbeitswoche hinzulegen. Sie schauen sich das an und sagen, ich bin doch nicht blöd.
Das haben sie mit Sicherheit. Also das ist eine Frage der Einstellung, sagen wir es mal so. Also ich denke, da muss man differenzieren zwischen den Frauen, die sich für Familie oder gegen Familie entscheiden und die eben eine gewisse Einstellung zu der Arbeit haben und sich darüber definieren. Die gibt es, also die sehr leistungsorientiert sind. Dann gibt es diejenigen, die es wirklich gerne machen, weil es ihnen Spaß macht. Das sind auch die, die erfolgreich sind. Dazu zähle ich Sie, Frau Röhr.
Aber es gibt auch solche, die Kinder haben und trotzdem vollen Einsatz bringen wollen.
Ja.
Vielleicht nicht 60 Stunden. Und es gibt
das
auch,
ist
es
genau
gab eine bei Ihnen, die wollte die Kinder gerne aus ihrem Lebenslauf rausretuschiert haben, beziehungsweise die Kinderbetreuungszeit.
Ja. Das ist tatsächlich
so. Das klingt schon ein bisschen
pervers. Also die hätte keine Chance gehabt. Die hätte schlichtweg keine Chance gehabt und die hat gesagt, das kann sie so nicht vermitteln. Das ist klar, wenn die Kinder hat, dann war einfach völlig klar, die können krank werden und wie sieht das Umfeld aus? Und dann war klar, wenn man 10 Bewerber hat, die dieses K.O.-Kriterium nicht haben, dann macht sie halt nicht das Rennen bei gleicher Qualifikation.
Herr Böß, können Sie sich das vorstellen, die Kinder aus dem Lebenslauf mal eben raus, die Erziehungszeit rausretuschieren? Die Frau Röhr sagt im Hintergrund Wahnsinn.
Ja, das halte ich für völlig realistisch. Also meines Erachtens ist es tatsächlich im Moment noch so, dass in den meisten Unternehmen gilt, wenn eine Frau nicht auf Kinder verzichtet und das auch sehr lautstark kundtut, ist sie im Grunde genommen weitgehend chancenlos ab mittlere Führungsebene. Untere Führungsebene, also Gruppenleiter geht noch, aber ab mittlere Führungsebene ist das im Grunde genommen fast chancenlos. Das heißt, wenn wir im Moment auch darüber diskutieren, mehr Frauen ins Management, dann trifft das nur eine ganz kleine Gruppe, die da im Grunde genommen bisher in Frage kommt, wenn wir nichts ändern. Der Punkt, auf den wir ändern müssen, den haben Sie, glaube ich, angesprochen, nämlich die Verfügbarkeitserwartungen in den Unternehmen. Wir haben in den letzten 10 Jahren eine Entwicklung, dass die Verfügbarkeitserwartungen in den Unternehmen, insbesondere als Management, aber auch an die normalen Mitarbeiter, immer höher geschraubt werden und dass wir quasi das Leben aus dem Unternehmen immer weiter verdrängen. Und weil wir zu Hause in der Regel dann ein Geschlechterarrangement haben, wo die Frauen gewissermaßen das alles auffangen, also die Kinder, die Betreuung der Eltern und so weiter und so fort, ja, können die Männer sich verfügbarer machen in den Unternehmen. Und dieses Spiel machen wir jetzt seit 10 Jahren bis zu einem Punkt, dass die Burnout-Raten, wenn Sie sich das bei den Krankenkassen anschauen, immer höher durch die Decke schießen.
Und viele Frauen spielen die Rolle ja nicht mehr mit.
Genau, und die Frauen sagen, darauf habe ich keine Lust. Das
auch
ist
die
nicht
Frauen
meine
als Partnerin,
Vorstellung.
Meine ich, die
und die Frauen
das
zu Hause
verlangen.
Natürlich auch. Das ist die nächste Frage. Also, dass immer mehr Manager mir in Interviews sagen, ich habe von zu Hause die gelbe Karte gezeigt bekommen. Das sagen die dann auch ganz offen so.
Ja, aber umgekehrt doch auch Männer, die sagen, also, warum soll ich 60, 70 Stunden arbeiten?
Richtig.
Ich sehe das gar nicht ein. Und ich würde wieder ins Zentrum stellen. Wir sind in grundsätzlichen Transformationsprozessen in unserer Gesellschaft, die mit einer solchen Dynamik und Rasanz vorher in der Geschichte noch nie existiert haben und die danach schreien, dass wir neue Lösungen gemeinsam, und ich sage es nochmal, das Wort erfinden, weil wir können nicht vergangenheitsbasiert sagen, naja, das haben wir so gemacht, das wird ja auch morgen noch gut sein, sondern wir müssen sagen, die Gesellschaft, die wir morgen haben wollen, und der technologische Kontext ist ja da, den können wir nicht wegreden. Mhm. Und deswegen denke ich, werden wir vielleicht Menschen haben, die werden in Zukunft als Frau mit 75 arbeiten wollen oder gerade nicht, weil sie mit 50 aufhören. Männer, die sagen, ich höre auch, weiß ich, mit 60 auf, und andere mit 80. Verstehen Sie? Mhm. Ich sehe einfach eine Pluralität von Chancen, die es in dieser Art und Weise bisher nie geben konnte, weil wir auch, und da ist das Internet schon wahnsinnig wichtig, weil wir eine Loslösung vom Raum haben. Wir können eben am Nordpol sitzen und uns Zeitzonen hin oder her online schalten mit dem Unternehmen. Das ging halt. Das ist
natürlich auch mit großen Risiken verbunden, ne?
Dass man die setzt Vertrauen voraus.
Ja, aber auch, dass man das Privatleben dann irgendwann völlig vergisst oder alles verschmolzen ist.
Ja, ich würde erstmal die Chance sehen, die es bietet, dass man nicht mehr eben von 8 bis 5 oder von 8 bis 8 oder wie die Präsenzpflichten, die auch für Frauen Nachteile bedeutet haben, dass man einfach sagt, das Arbeitsleben der Zukunft hat sehr viel mehr Facetten und Freiheitsgrade.
Und Frage, je mehr Frauen da mitmischen an großen, wichtigen Positionen, desto besser kann sich's verändern?
Das glaube ich schon, ja.
Warum? Weil Frauen was anderes mitbringen oder warum?
Ja, weil sie die Frauen vielleicht den Blickwinkel genau auf diese Chancen richten. Und ich denke, die Männer ihrerseits, denke ich, sind ja auch lernfähig und werden sehen, Macht oder auch das singuläre Profitstreben ist doch nicht mehr das, was uns in der Zukunft dominieren darf. Das Berufsleben soll auch auf viele Aspekte Rücksicht nehmen, wie Ästhetik, wie Bedürfnisse der Mitarbeiter. Also ich sehe das einfach als die Chance, dass man im Team Werte schafft. Und deswegen halte ich nichts von Gewinnmaximierung, sondern die Wertschöpfung optimieren. Das ist so meine Kernformel.
Frau Weiß-Kenter, wie ist Ihre Erfahrung? Was haben denn die Männer von der Chefin?
Insofern, dass ich hoffe, dass sie mehr Mut zur Authentizität haben.
Schön gesagt.
Sie selber zu sein.
Sie selber zu sein. Also was mir auffällt tatsächlich, also ich kann einfach nur sagen, ich arbeite mit Menschen und versuche Möglichkeiten zu sehen. Mhm. Und wenn man diese Möglichkeiten jetzt nutzen würde, die sich jetzt im Moment bieten, dann ist das wirklich eine großartige Gelegenheit, sich eben nicht mehr in diesem Rollenverhalten zu begegnen. Also Frau spielt Mann, und da bin ich noch härter, um Akzeptanz zu erlangen, sondern sich darauf zu besinnen, ich bin Frau und das ist gut so. Und das, was ich kann, das bringe ich hier ein. Also ich sehe weniger Probleme, sondern Aufgaben und diese Aufgaben mit Persönlichkeit zu erfüllen.
Und das ist nicht eine Rolle, die ich spiele?
Nein, das ist keine Rolle. Ich denke, dass man eine Aufgabe als Führungspersönlichkeit hat und eben keine Rolle. Und die kann man dann mit Persönlichkeit tatsächlich füllen. Und Persönlichkeit bedeutet eben, dass ich mir Gedanken darüber machen muss, wer bin ich eigentlich und was stelle ich mir vor, wo sehe ich mein Unternehmen, und dann eben die Ziele festlege, was bietet mein Unternehmen, wie kann ich das umsetzen.
Ja, das war es auch schon im Notizbuch Freitagsforum mit dem Titel Faktor Frau, sind männliche Chefs bald ein Auslaufmodell? Ich habe gesprochen mit der Unternehmerin Eva-Maria Röhr aus Bad Kissingen, die uns heute aus Berlin zugeschaltet war, die in ihrem Unternehmen 2/3 Frauen beschäftigt hat, mit Marion Weiß-Kenter, der Kommunikationstrainerin für Manager, und mit dem Forscher Dr. Andreas Bös, der Karrierechancen von Frauen gründlich erforscht hat und sagt, Frauen macht Karriere jetzt oder nie. Ihnen ganz herzlichen Dank fürs Kommen.
Vielen Dank.
Vielen Dank auch von meiner Seite.
Das war das Notizbuch Freitagsforum mit Jutta Prediger. Sie können es wie immer nachhören als Podcast unter bayern2.de.